Der stylischste junge Fahrer aus Österreich, meiner Meinung nach, oder zumindest einer von den stylischsten. Willkommen beim Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich
freue mich. Hast du schon mal gemacht?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Okay, es ist einfach nur ein Gespräch zwischen Freunden. Erzähl mal, was war letzte Saison los? Bist du auf einem neuen Rall unterwegs gewesen?
Ja. Also, ja. Letzte Saison war einiges los eigentlich. Ja, wie du sagst, es war meine erste Saison, dass ich auf dem Jalla verbringen durfte. Und ja, ich habe wieder mächtig Blut geleckt, was Rennenfahren betrifft, dann einfach Spaß haben beim Radfahren. Und ja, bin wieder voll im Game, würde ich sagen, weil davor eben habe ich mich dazu entschieden, Abstand vom Rennenfahren zu nehmen.
Ein bisschen. Ja, du hast ja wegen Verbrenner oder mit Team und dem ganzen Hin und
genau,
Her.
Genau, ja. Aber mit dem Rennenfahren generell und Erwartungen und ja, wollte ja mal Saison nicht viel damit zum Tun haben. Aber ein bisschen Selbstfindungsphase und ja, so habe ich mich gefunden, glaube ich. Oder so halb.
Du bist halt irgendwo so in der Mitte zwischen Rennfahrer und Park Red.
Ja.
Wie würdest du dich selber beschreiben? Was zeichnet dir aus? Oder was zeichnet dein Fahrstil aus? Weil für mich ist der schon sehr, sehr einzigartig. Also wenn ich 200 Leute fahren sehe, weiß ich, welcher von den 200 der Kilian Bull ist. Also.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach, wenn ich mir andere Leute anschaue, ein bisschen ein anderes Gefühl fürs Radl. Und das kommt, glaube ich, einfach davon, dass ich mich so früh draufgesetzt habe. Also seit ich denken kann, fahre ich halt Radl und egal, ich bin relativ gut, wenn ich wen sieg und der macht irgendwas, dass ich das irgendwie mit meinem Style anpasse. Also ich kann, glaube ich, gut lernen durch Anschauen. Und ja, ich habe damals so meinen Onkel, weiß nicht, ob du das kennst, den Film von Kona, Smackdown.
Smackdown?
Ja, das ist ein arger Video, also ein arger Film, der dauert, glaube ich, eine Stunde oder so. Und da haben sie dazwischen immer so Szenen reingeschnitten, wo sie wrestlen und...
Das war ein New World Disorder, oder?
Ja, fix.
Ja, der Achte.
Ich weiß nicht mehr genau, leider. Ja, das ist der einzige Film, den was ich damals gehabt habe, auf jeden Fall. Und den habe ich mir teilweise, bevor ich in die Schule gegangen bin ich früher aufgeschnitten, dass ich mir das Video reinziehen kann. Und ja, ich weiß nicht, ich fahre einfach super gern Radl und versuche mich so gut es geht mit dem Radl zu verwurzeln und ja, dann passiert das, was passiert.
Ja, das ist sehr, 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 sehr schön zum Anschauen. Und ich weiß noch, Mann, du hast mir jetzt gerade erzählt, wo wir uns kennengelernt haben, ja. Und ich habe mich nicht mehr erinnern können. Ich weiß nur, dass man irgendwie beim Fahren habe ich die, weiß nicht, du bist aufgefallen irgendwie beim Fahren, habe die. Also wenn man Lift auffährt, man runterschaut, dann sieht man ab und zu ein paar Charaktere, die halt besonders rausstechen. Und du bist halt wirklich, ja, wie so ein Seil, was man ums Radl bindet. Du bist überall mit deinen Füßen, du bist überall mit deinen Händen. Und ja, ich bin eher so ein brachialer, stumpfer Typ und du bist wie so eine, ja, Schnur, das man ums Radl wickelt. Das ist einfach schön zum Anschauen. Aber wie geht's da mit diesen... Wie geht es da dann von diesem eigentlich spielerischen Fahren in das eher, ja, wie soll ich sagen, nicht stumpf, aber in dieses strukturierte Rennfahren einzugehen? Wie geht es da?
Ja, also ich glaube, ich bin bis jetzt wenig richtig strukturiert Rennen gefahren. Also, ja, eigentlich geht es mir recht gut. Ich muss dann sicher Sachen anpassen, also ich kann dann nicht in meinen Racern irgendwie immer dumm hupfen, wie ich will, sondern ich probiere mich, dass ich dann einfach, auch wenn ich es gerne da dauert irgendwie, aber ich probiere mich dann ein bisschen zu zügeln und einfach, ja, konzentriere mich halt dann nicht mehr auf das, dass ich jetzt unbedingt schön ausschauen muss am Rad, sondern dass ich jetzt schnell fahren muss und ja, passe mich dann so gut es geht der Strecke an und ja, es funktioniert eigentlich ganz recht gut, aber ich versuche trotzdem auch, dass ich nicht den Style komplett weglasse, weil das für mich halt einfach Radfahren ist. Für mich ist halt Radfahren was mit schön Radfahren zum Tun. Für das mache ich das, oder das ist mir wichtig, nach außen zu tragen. Und so so drücke ich auch meine Kreativität oder meinen Spaß beim Radfahren aus einfach. Also für mich ist das ein bisschen langweilig, wenn man einfach schaut, dass man schnell ist, aber es ist komplett wurscht, wie es ausschaut. Das ja, ist das, was ich irgendwie habe. Das ist wieder so eine Regel für mich irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Die Steezen Speed-Regel.
Ja, so ungefähr.
Du hast dir das Label Steezen Speed irgendwo ins Leben gerufen.
Eigentlich ja. Muss man sagen, dass es der Hakalu ins Leben gerufen hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der Luca hat mir damals einmal geschrieben, das war 2019, glaube ich, da hat es ein Foto von Maribor von meinem ersten Europacup gegeben, wo ich, da bin ich im Rockgarten viel zu früh weggehupft, da gibt es auch ein Video. Und ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe bis jetzt, aber auf jeden Fall hat da ein Fotograf ein arges Foto gemacht und der Luca hat gesagt, eben die schicken, er postet das auf Full Army. Und er hat dann drunter geschrieben, Master of Steezen Speed. Und irgendwie ist das so in meinem Kopf geblieben und das ist dann schon eine Zeit nachher gewesen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wie nenne ich die ganze Geschichte jetzt eigentlich? Und dann habe ich mir dumm probiert und keine Ahnung. Und dann hat es manche Sachen schon gegeben. So, und dann habe ich...
Was waren so Ideen, die es gehabt hast? Was hat es schon gegeben? Sippy Gang?
Nein, das nicht, aber Live Fast, Die Young zum Beispiel. Das ist mir echt so eingefallen irgendwie, aber es gibt diese riesen Streetwear-Brand eigentlich schon aus Deutschland. Und die habe ich vorher gar nicht im Schirm gehabt, dass die schon gibt. So, und dann habe ich erst einmal schauen müssen, wie ich das mache. Und ja, dann bin ich draufgekommen, dass der Luca das mal geschrieben hat, weil ich das Foto angeschaut habe. Also Steezen Speed ist eigentlich, ja. Klingt recht flott und dann habe ich das so genommen.
Und was ist das jetzt konkret?
Ja, Steez ist halt die Definition ist eigentlich eine Mischung zwischen Style und Easy und ist halt ein Slangbegriff in der Skate-Szene und der Radfahrer generell in solchen Sportszenen, glaube ich. Und ja, das steht halt für den Style, für das Lässige, was für mich Radfahren bedeutet, einfach und auch Spaß haben. Und Speed ist halt das Schnelle. Und da wir schon auch recht schnell unterwegs sind, finde ich, harmoniert das recht gut. Und ja, hat man gedacht, warum sollte man das nicht so nennen? Hab natürlich ein bisschen um und um gefragt und ja, hab die auch damals gefragt, wie du das findest. Und ich glaube, es ist ein Name, der was recht gut im Kopf bleibt. Es können zwar nicht alle recht gut aussprechen, habe ich die Erfahrungen gemacht. Vor allem so, wenn es so mit älteren Leuten. Oder ja, sie verwechseln es oft einmal dann, aber also es ist.
Ja. Speeden Steez.
Ja, genau.
Stäze.
Ja.
Das werden sie nicht anscheißen. Aber du machst da, du willst eigentlich oder bist mittendrin ein Bekleidungslabel daraus zu machen.
Ja.
Und da sind wir jetzt ja wirklich schon, glaube ich, über 2 Jahre.
Länger schon, glaube ich.
Länger?
Also die Idee, also so die Grundidee, also dass ich irgendwas machen möchte, ist schon ewig lang her. Ich habe damals ein T-Shirt leer gemacht und da war schon der Drang, also seit ich klein bin, war der Drang da, ich möchte irgendwas selber machen. Aber was? Und dann wollte ich zuerst so Folien fürs Radl machen, so was du draufpicken kannst, das cool ausschaut. Und das hat es aber dann relativ schnell auch schon gegeben und es war irgendwie, weiß nicht, war so eine lustige Idee, keine Ahnung. Aber habe ich dann nicht so verfolgt und ja, mit der Schule, also ich habe dann von der Lehre in die Schule gewechselt und von da an habe ich es eigentlich dann festgesetzt, dass ich das machen will und dass es halt Radl geworden ist und normales geworden da. Ja, und von da an existiert die Idee eigentlich und seit da verfolge ich das eigentlich auch.
Aber es ist ja relativ eine spezielle Idee, weil du ja in dem Fall eigentlich, das ist ja nicht irgendwas, was du jetzt produzieren lässt auf Teufel komm raus und einfach verschäberst, sondern im Endeffekt deine Schwester, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, ist Schneiderin.
Mhm. Schneidermeisterin.
Schneidermeisterin, ja. Oha. Und die fertigt eigentlich diese ganzen Prototypen an. Ja. Erzähl mir das, wie das abläuft.
Ja, also angefangen hat es halt mit dem, dass ich einfach mit den ganzen Sachen nicht zufrieden war, was ich so gefahren bin. Also ich bin echt alles durch die Bank weg, habe ich probiert. Und ja, nicht nur optisch, sondern eben auch was schnittemäßig angeht. Ich finde die meisten Radlhosen einfach nicht bequem, weil du einfach eine Legging so hast. Und musst Angst haben, dass du die reißt, irgendwie, wenn du dich mal gescheit verbirgst oder so. Und ja, dann habe ich einfach mit meiner Schwester mal geredet, ob man nicht einfach ob man das nicht selber machen kann. So. Und da ist dann die Idee entstanden. Dann haben wir eine Beispielshosen gehabt und haben den Schnitt gemeinsam mit einer deutschen Schnittentwicklerin entwickelt, den ersten Schnitt. Und dann haben wir es umgesetzt, also meine Schwester hat es umgesetzt, ohne meine Schwester kann das sowieso. Wären die Prototypen auf jeden Fall bis jetzt nicht entstanden und die Idee auch nicht so. Also Shoutouts an die Annalena Pool.
Und ist gut, ist gut.
Und ja, so ist das gekommen. Und so läuft es hoffentlich auch weiter.
Und wo ist, wie ist der Stand der Dinge jetzt gerade?
Stand der Dinge ist jetzt gerade, dass wir die ersten Prototypen aus der Produktion haben. Also meine Schwester tut sich, glaube ich, ein bisschen schwer, wenn es da weil ich die Stückzahlen produzieren muss und das kostet dann einfach zu viel und ist viel zu viel Aufwand, das ist ja logisch. Und uns ist aber wichtig, oder Nachhaltigkeit ist sowieso ein großes Thema für uns und deswegen.
Was heißt Nachhaltigkeit für dich?
Nachhaltigkeit heißt vor allem in dem Bereich Radbranche, weil, also in Europa auf jeden Fall produzieren, mit nachhaltigen Stoffen, wenn es geht. Ich hebe da auch immer wieder die Baumwolle aus, weil Baumwolle einfach so ein cooler Grundstoff ist und sehr atmungsaktiv ist und eigentlich sehr gut für das ist, was wir machen, außer wenn es regnet, weil es halt nicht so schnell trocknet und sich ein bisschen vollsäuft. Aber ja, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass alle in dem Prozess oder so viel wie es geht fair behandelt werden, dass die Materialien nachhaltig sind und ja, das ist eigentlich so. Das ist auch ein großes Problem, was ich mit den anderen Firmen gehabt habe, die vorher gefahren bin, weil überall Made in Bangladesch draufsteht und die Hosen für, kostet eigentlich gar nicht sagen, produziert wird und halt trotzdem fast 200 Euro kostet. Und mit irgendeinem Käfermüll drauf, der was die über die Steine rutschen lässt und dann reißt er beim ersten Mal, wenn es nicht flext. Und das waren halt so Sachen, wo ich mir dachte, Alter, das muss besser gehen. Besser.
Ja. Okay, du hast jetzt die Prototypen von den Jerseys, du hast die Prototypen von den Hosen.
Genau.
Und ich glaube, du hast ja schon deine Teamkollegen und Spätzeln ausgerüstet damit, oder? Letztes Jahr. Also ich habe schon ein paar mit den Dressen umgefahren gesehen.
Ja, ein paar. Also die ersten, ganz ersten Sachen, das war echt so eine schnell hingemachte Sache einfach.
Das hat aber geil ausgeschaut.
Ja, ich finde es jetzt nicht mehr so, ich habe es damals auch cool gefunden, aber man entwickelt sich ja halt immer weiter und das ist jetzt nicht mehr so das.
Was war das für Farbe, so grünlich, türkis, bläulich, oder?
Ja, zuerst haben wir so dunkelgrüne Orange und dunkelgrüne Gelbe gehabt, das war das erste, was ich da gezeigt habe. Und dann letztes Jahr Crankworks, sind wir halt das erste Mal mit den richtigen Prototypen gefahren quasi und wo es auch die erste Hosen gegeben hat und das war das, genau, also das grüne, wie du gesagt, grün, ein bisschen türkismäßige und hinten haben wir rosa gehabt und ja, das habe ich zwei Tage vor Crankworks habe ich das selber gefärbt daheim und die Alena hat es also echt auf den letzten Drucker in der Nachtschicht zusammengenäht im Atelier bei uns und ja, dann Rikuni verspätet nach Crankworks gekommen, aber dafür am besten gestylt, würde ich sagen. Und ja, ich hab.
Ist es aufgefallen?
Ja, also wir haben ein Fotoshooting im Wald gemacht, vor dem Training und dann sind wir halt so durch die ganzen Pits durchgefahren und ja, war echt cool, weil es dann auch die ersten dann auf uns zukommen und gesagt, ja, ich schaut echt cool aus und haben da halt so angegriffen und wo gibt es sowas und
ja. Sei ehrlich, halt die Hosen noch immer her.
Ja.
Wie habt ihr es zusammengebracht?
Ich habe einmal, ich glaube der Rico, wir haben auch Stöhe am Hintern gehabt, da ist einmal aufgegangen, aber auch erst noch ein paar Mal, also
da bei der ganzen,
ja,
also genau. Wo der Hinterradl quasi rein,
genau, fließt. Ja. Die ist eine Sache, da können wir beim Schnitt jetzt auch noch was verbessern, also unser Ziel war, dass man so wenig Nähte macht, wie es geht, weil halt jede Naht eine potenzielle Angriffsfläche hat. Mhm. Und das ist eigentlich wird gleichzeitig sehr simpel und es spart halt auch Kosten in der Produktion, weil nicht so viele Schnittteile gemacht werden müssen. Und das haben wir jetzt noch verbessert, aber wir sind die ganze Saison mit einer Hose und mit einem Jersey durchgefahren. Und ja, ich fahre die Hosen bis jetzt noch.
Ja, aber war das eine sturzfreie Saison?
Nein, nein, das nicht. Ich habe schon ein paar Grätzen gerissen, zum Glück keine Waage. Aber ja, wir haben beide ein paar Grätzen gerissen und es hat gehalten.
Und du bist jetzt eigentlich ein Jungunternehmer, kann man so sagen. Und da, weiß nicht, telefonieren wir jede Woche wahrscheinlich einmal fast hin ja. und her. Und du bist gerade im Prozess, das Ganze zu eigentlich jetzt zu starten und jetzt nicht nur quasi Prototypen zu machen und auszubringen, sondern also die Prototypenphase hast du jetzt eigentlich quasi hinter dir gebracht, hast gesehen, es funktioniert, die Leute wollen es. Was sind jetzt so bei dir die nächsten oder wären die nächsten Schritte? Und was ist eigentlich gerade das, was einfach für dich gerade schwierig ist, dass du weiterkommst?
Ja, du hast das größte Thema die finanzielle Sicht, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, das von mir aus oder so zu bereitzustellen. Und das war in den vorigen Jahren, man stellt sich das halt immer alles viel einfacher vor. Und das ist aber auch, auf das ich so Bock habe, einfach dieser Weg und alles, was da mitkommt, auch diese Rückschläge und die Erfahrungen, was man dabei sammelt, dass man das halt mitnimmt und dadurch im Unternehmertum wachsen kann. Ich fühle es immer komisch an, wenn man junger Unternehmer ist quasi, aber ja, also das finanzielle Thema gehe ich gerade ziemlich an. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, was man machen kann, ob man ins Crowdfunding geht, ob man irgendwelche Privatpersonen anspricht.
Banksteuers raubt.
Ja, genau. und da bin ich gerade am Abwägen, was der beste Weg für mich ist. Und ja, aber mit dem habe ich die letzten 2 Jahre einfach viel zu viel getrödelt, glaube ich. Also ich kann früher dran sein, wenn ich will. Aber ja, ich glaube, es kommt alles zur rechten Zeit und deswegen bin ich da jetzt. Ich bin jetzt bereit gerade, dass ich den Schritt eben mache und bei mir fängt es halt, sobald da relativ viel Geld im Spiel ist, kommen halt dann wieder die Gedanken, funktioniert das echt alles richtig, sind die Stückzahlen richtig kalkuliert und das ist halt das, was, wenn du noch nichts hast oder nichts da ist so, sind halt das dann so Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Aber ich bin jetzt 4 Jahre dran und ich glaube an das, sonst würde ich es nicht mehr machen. Sonst hätte ich schon lange aufgehört mit dem, weil hätte genug Gründe, glaube ich, gegeben dazu. Aber ja, ich bin fester Überzeugung und ich möchte das jetzt durchziehen und ja, deswegen ist das der nächste Schritt für mich.
Jetzt, wenn man sagt, man produziert das nachhaltig, also unter deinen Vorstellungen, dass du sagst, ethisch ist das so, wie es sein soll. Kannst du dann oder ist es dann möglich überhaupt konkurrenzfähig zum sein quasi mit irgendwem, der in Bangladesch die Hosen herstellt oder weiß nicht, in Taiwan oder keine Ahnung wo, ist es dann überhaupt möglich, eben mit solchen Firmen mitzuhalten?
Das wird sich außerstellen. Ich hab aktuell auch nicht den Plan, so eine fette Konkurrenz zu denen zu werden, sondern das wird einfach ein cooles Produkt für Rallfahrer sein und das kann auch in einer kleinen Bubble stattfinden, das ist mir echt, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Also ich sage jetzt nicht, ich möchte den und den vom Markt trennen oder so, sondern ich möchte einfach meine Idee rausbringen und ja, vor allem, wenn das Leute cool finden. Natürlich muss ich das auch alles was bringen, weil sonst kann man es nicht machen, also was finanzielle Sachen betrifft. Aber ja, man kann konkurrenzfähig sein, okay, sage ich. Also klar, es kommt dann wieder darauf an, ob du in den Handel gehst, dort deine Sachen verkaufst, weil der Handel schlägt extrem viel drauf, da sind deine Margen dann wieder kleiner. Aber ich plane das Ganze so gut es geht selber zu vertreiben und ja, ich mit der aktuellen Lage sind wir konkurrenzfähig. Sicher sind wir ein bisschen, kommt davon, wenn du als Konkurrenz nimmst. Also wir sind jetzt auf jeden Fall nicht die Hosen gibt es nicht für 90 Euro so. Aber ja, ich finde, wir sind konkurrenzfähig. Und vor allem für die Leute, die was Wert drauf legen, was Cooles, was Einzigartiges, mit einer guten Qualität in der Hand zu haben, ist das auf jeden Fall das Richtige. Und durch das sind wir konkurrenzfähig, würde ich sagen.
Das, was mich bei dir irgendwie fasziniert, ist eben, seit ich dich kenne, dass du da so hartnäckig geblieben bist. Also du bist da nicht einer, der, jetzt ist es anstrengend, jetzt los ist es wieder. Sondern es sind jetzt doch schon 4 Jahre, gell?
Ja.
Und die meisten Leute haben eine Idee, wollen die Idee so schnell wie möglich umsetzen. Mhm. Und nach einem Quartal, wenn es nicht hinhaut, ist es meistens schon so, hat nicht hin, los ist bleiben. Was ist da, glaubst du, dein treibender Faktor bei dir? Was macht es, dass du da so einen Biss hast?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe viel Schicksalsschläge im Leben gehabt auch schon. Und ich glaube, ich bin recht gut in dem, solche Sachen Energie zum Schöpfen und Motivation, und lasse mich von sowas eben nicht in kein Loch reintreiben oder probiere einfach immer aus jeder Situation das Beste machen. Und ich glaube, ich kann das in gute Energie umwandeln, und die stecke halt dann in solche Sachen rein oder ins Rad fahren oder ja. Und das war immer, also es war immer bei mir schon so eigentlich, wenn ich was tun habe, dann probiere ich es auch durch zum Ziehen. Und das war am Anfang auch die Sache, wo ich zu dir gesagt habe, ich möchte es eigentlich kaum sagen. Und du so sagst das so viel Leute wie es geht, weil dann musst du es machen. Und ich war am Anfang, nein, ich möchte eigentlich nichts sagen, bevor da nichts wirklich steht. Und ja, dann habe ich halt die Leute nicht voll geglaubt damit, aber ich habe dann halt. Es hat damals nur mein bester Freund gewusst und meine Mama und meine Schwester so, dass ich das machen möchte. Und dadurch, dass ich aber in der Schule dann auch meine Abschlussarbeit über das geschrieben habe, und ja, es hat dann auch einen Zeitungsartikel gegeben von der Schule über das sogar. Und ja, dann war es eh nicht mehr zum Verhindern. Also dann habe ich halt mit anderen Leuten auch drüber geredet. Und ja, aber in erster Linie mache ich es für mich selber. Ich möchte mir das selber beweisen, ich möchte selber was machen, seit ich klar bin, und ja, deswegen bin ich da hartnäckig.
Ja, aber das ist eine Eigenschaft, was heutzutage, finde ich, oft nicht dabei ist. Also ich selber bin eigentlich ein Charakter, wenn es mir zu anstrengend wird, dann lasse ich es gern bleiben. Mhm. Ich habe das halt selber irgendwie mit meinen eigenen Missionen und Projekten gemerkt, dass es nie so kommt, wie es das du vorstellst. Ja. Also die Businesspläne, was ich geschrieben habe, und das habe ich dir letztens auch gesagt, ja, die kannst du eigentlich zusammenknittern können, ja, und in den Mistkübel haben können, ja, weil das ist eine Wunschvorstellung. Und ja, das fasziniert mich einfach bei dir. Und ja, und auch wie du mit deinen Schicksalsschlägen in deinem Leben umgegangen bist, ist einfach, ich kenne keinen, der so nach vorn steigt wie du.
Ja, ich glaube, das ist generell ein Ding, und das, was auch ein Problem in unserer Generation ist, dass einfach Leute sich nicht wirklich Ziele setzen und nur dumm schwimmen. Und ich glaube, das hat mir auch in die ganzen schwierigen Zeiten geholfen, dass ich eben das Ziel gehabt habe. Und dann kannst du eben, statt dass in deinem Selbstmitleid irgendwie versinkst, kannst du Energie da reinstecken. Und die schlechte Energie quasi in gute Energie umwandeln irgendwie, und so deine Projekte oder was auch immer du machst, was auch immer deine Ziele sind, dahin navigieren und das machen.
Wie schaut so ein Prozess aus, jetzt quasi Prototyp erschaffen? Wie lange dauert das, bis der Schwester so einen Prototypen schneidern kann, bis man den dann einmal quasi zu einem Hersteller schicken kann und sagt, hey, so und so und so soll das machen. Wie ist der Prozess?
Ja, also grundsätzlich ist der Prozess nicht so lang, weil ich Alina halt relativ schnell naht. Also der längste Prozess ist halt das Testen und schauen, wie das dann performt. Und ja, also der Prozess kommt ganz davon, wie lange du das Produkt testest. Bei uns war es halt jetzt die letzte Saison. Und da haben wir gemerkt, dass das einfach passt. Also im Juni haben wir die Prototypen fertig gehabt, und ja, bis Ende Saison haben wir es gefahren. Also ich bin jetzt im Winter auch noch mit dem Marabou damit gefahren. Also Bei uns hat es nicht so fixe Abläufe vom Prozess ergeben, sondern das war einfach so, wie es war. Und wir haben uns so viel Zeit lassen, wie wir braucht haben. Und ich glaube, das ist auch das Richtige. Und auch was du vorher gesagt hast, mit dem, dass Leute halt dann schnell wieder aufgeben, kommt vielleicht auch davon, dass man eben die sicher mag man seine Idee so schnell wie möglich umsetzen. Mhm. Aber vielleicht ist das oft auch der Fehler, dass halt schnell gehen muss und das ist schnell. Und wie soll Qualität in was einfließen oder wie soll eine Idee richtig ausreifen, wenn du das schnell machst? Das ist fast in allen Bereichen so, dass das halt nicht ganz funktioniert. Und ja, ich habe halt da für mich selber Standards gesetzt, weil sonst könnte ich ja jede andere Hose auffahren. Und deswegen liegt mir da so viel dran. Und ja, ich habe am Anfang genau das gleiche Problem gehabt, dass ich alles so schnell machen wollte. Ich weiß nicht, kannst du dich auf das an unser erstes Gespräch da erinnern kannst. Aber da wollte ich das innerhalb von ein paar Monaten.
Ja, das war ich schon,
du hast gesagt, bis hinten hinklatschen.
Ein paar Monate steht der Webshop. Das ist jetzt 3 Jahre her.
Ja.
Also.
Und da, ja, da habe ich halt dann gemerkt, wie viel Arbeit das wirklich ist. Und
ja, und überhaupt, du bist halt auch sehr detailverliebt. Das ist jetzt nicht so, dass du dich schnell mit was zufrieden gibst, sondern du bist halt dann so, okay, so, ich konnte es verkaufen, so, aber ich werde es so nicht verkaufen.
Ja, das ist, glaube ich, auch das größte Problem an mir, dass ich, wenn der nächste Prototyp dann fertig ist, eigentlich, und eigentlich wäre es ready, dass er in die Produktion geht, dann fallen mir wieder 5 Sachen ein, was man quasi noch machen kann. Und das können wir noch machen und das. Und ja, ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, jetzt haben wir eine gute Grundlage, vor der wir wegstarten können. Und das ist ja, meine Ideen kann ich in Zukunft auch noch einbauen. Also dieser generell in der Mode ist ja das generell ein langer Prozess einfach. Und du musst sehr viel vorausplanen und da kann ich auch sicher noch viel lernen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass ich mich da ein bisschen zügeln lerne vielleicht. Und einfach, das habe ich auch viel gelernt, einfach Entscheidungen triff und sage, so jetzt ist das und das und jetzt machen wir das und das. Und das war halt viel, dass ich immer so hin und her und dann, nein, ich weiß nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem gewesen und das auch so lange dauert jetzt mittlerweile schon. Und jetzt bin ich aber mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich bin full ready, dass man das macht.
Das Thema Kollektionen, das ist, finde ich, eins, was halt Mode so zu so einem räudigen Thema für mich selber macht, ist, weil jedes Jahr muss ich was Neues kommen. Jedes Jahr gibt es eine neue Trendfarbe, jedes Jahr. Ja. Das ist der Grund tatsächlich, warum ich bei Eien hauptsächlich schwarzes Gewand bestelle, weil da kann ich das Zeug vor 3 Jahren auch noch anziehen und das ist immer noch schwarz. Aber wie ist da dein Zugang zu Kollektionen, neue Farben, jedes Jahr irgendwie was Neues auszubringen? Muss das überhaupt sein, wenn ein Produkt gut und geil ist?
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich, also ich war jetzt 4 Monate Modestudent und
4 Monate?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau.
Und dann ist die Uni in den Arsch gegangen, ja, oder?
Liebe Grüße an die Vorherseln, die was das gemacht haben, aber ja, also meine Uni ist in so weg gegangen, aber in der Zeit ist es auf jeden Fall
auch. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, das gibt es auch noch, Mann. Ist halt eine private Uni und deswegen wird die nicht staatlich abgesichert und falsch kalkuliert oder was. Also ich glaube immer nur dran, dass das irgendwie gezielt nicht gerettet worden ist, das Ganze.
Gezielt nicht gerettet.
Ja. Also ja. Aber es geht, in der Mode gibt es eben diese Regeln, was schon ewig gibt, dass du dich eben quasi in der Kollektion mit einem Thema beschäftigst, da Farb oder da eine Farbauswahl dazu gibt, die was halt miteinander harmonieren in irgendeiner Weise. Und ja, also meistens sucht man sich ein Farbbild aus. Aus dem Farbbild holt man sich dann ein paar Farben aus und dann designst du quasi deine Sachen dazu und färbst sie in dem ein. Und ja, der Name sollte halt dann zu diesem Farbbild und zu den Designs irgendwie passen. Und ich finde das aber ein bisschen langweilig irgendwie. Außerdem musst du dann immer so viel machen, was ähnlich ist. Und
ich finde, das ist halt der Hauptfaktor, was Mode nicht nachhaltig macht, ist, wenn du jetzt nur in den Einzelhandel schaust, hey, wenn die an der Zeit nicht weiterkriegen von der alten Saison, dann musst du das minus 50-60% verkaufen, weil es am nächstes Jahr nichts keiner mehr will. Und das finde ich halt irgendwie.
Also das ist dieses Problem an Fast Fashion. Und das war es in den letzten Jahren so boom, halt, dass es gründen ja so viele Leute, so Startups und Modemarken, die was halt alle ähnliches Zeug machen eigentlich. Und du kannst halt nichts mehr reißen damit, wenn du ein T-Shirt bedruckst oder ein Logo drauf hast und das dann verkaufst. Das ist halt
Merchandise.
Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Und durch das Fast-Fashion-Ding, wie du sagst, ist halt einfach nicht wirklich nachhaltig. Und es interessiert auch irgendwie keinen, wo das produziert wird, wie unter was für den Umständen. Es geht halt um das coole Ausschauen.
Und billig.
Ja, billig. Und das ist halt, ja, wie gesagt, cool ausschaut und das im Trend ist. Und im Herbst ist aber, wenn du es im Frühling kaufst, nicht mehr im Trend. Und dann musst du neue Sachen kaufen. Und das ist eigentlich alles zu, dass ich probiere, meine Designs ein bisschen zeitlos zu machen. Ich probiere jetzt nicht 10 Stickerl auszubringen, die was alle fast gleich ausschauen, sondern ich probiere ein Design zu machen, was für mich, was mir gefällt so war und was ich natürlich mit anderen Leuten abrede, ob denen das auch cool ist, weil vielleicht habe ich auch mal eine komplett irrsinnige Idee und das fühlt eigentlich keiner so. Aber ja, im Vordergrund steht so an Sachen machen, die mir gefallen, weil wegen dem habe ich angefangen und das werde ich auch weiterhin so machen und ich ziehe gar nichts an, was ich nicht cool finde. So. Und ja, und dass die Sachen so lange halten und dass man es nächste Saison auch noch anziehen kann, weil es einfach cool ist, hoffentlich. Und wenn das nicht die Trendfarbe ist, dann ist mir das eigentlich wurscht. Also mir persönlich halt, weißt du, was ich meine? Also ich konzentriere mich jetzt auf keine Trendfarben. Ich lasse mich einfach inspirieren von Sachen, die was ich sehe. Da sind auch ganz oft ganz alte Sachen dabei. Also ich schaue mir Sachen von alten Motocross-Rennen oder sowas an, wo Leute so komische Ideen gehabt haben und probiere da auch ein paar Elemente mit anzubinden. Aber mein Ziel ist auch, zeitlos zu sein und Leute was zu geben, was sie halt länger anziehen können, wie nur eine Saison.
Das sieht man jetzt auch immer mehr. Also der Remy Morton zum Beispiel, der That's lässt ja die alte Sachen wieder aufleben. Oder so. Und ich finde schon, wenn du die Designs anschaust, man, wir sind selber früher Trolli-Zeug gefahren und einfach die Hand haben Farben ausgeklopft und Designs, wo du denkst, hey, eigentlich, das schaut so schwüt aus, aber irgendwie hat man es trotzdem gern angezogen. Ja. Und die waren da schon arge Vorreiter, auch wie die Helm lackiert haben.
Ja, und das finde ich echt schade. Trolli hat so geile Helm gehabt immer.
Mit den Augen, die irgendwie aufgespießt waren und überall. Also es war echt wüt und ich finde, ja, aber es ist halt auch mehr Kommerz geworden.
Ja. Und es geht immer in die Richtung, dass alles ähnlich ist. Also, ja, wenn ich mal dieses, ich nehme immer gern Fox her, weil Fox ist war die größte Motivation, sowas Eigenes zu machen eigentlich.
Wieso?
Ich weiß nicht, weil die Sachen sind mir einfach so gegen den Strich gegangen mit der Zeit, weil es einfach nicht das ist. Und das ist die meistgetragenste Marke so im Mountainbike-Bereich.
Ist Fox?
Würde ich schon sagen.
Ich keine Ahnung, ich kenne mich dann
doch raus. Ich glaube schon. Allein mit den Teams, mit Syndicate und so. Wir haben halt echt die ganzen guten Teams auch im Motocross und die guten unterwegs. Und die haben ja immer coole Sachen an. Die kriegen immer irgendwelche Special Editions, wie jetzt Wochenende haben sie irgendwelche Jagen, aber kaufen kannst du meistens nicht. Außer diese Syndicate Edition hat es da letzte gegeben, die ist dann wieder schwarz-weiß mit roten Sachen drauf. Da denke ich mir, Alter. Und kostet aber doppelt so viel. Da habe ich gerade beim Mieterer gearbeitet in Leogang ausgeholfen. Haben wir Klickschuhe gekriegt und die haben fast 300 Euro gekostet. 280 Euro gekostet, Klickschuhe.
Weil die diese Edition waren.
Ja.
Bist du deppert, hättest.
Die waren schwarz und unten haben sie eine rote Sohlen gehabt. So. Hat echt cool ausgeschaut, aber wen interessiert eine Sohlen auf einen Radschuh? Die ist nach einer Fahrt, ist die Meier. Da habe ich mir gedacht, Alter. Und die hat auch keiner gekauft. Fox hat die Schuhe wieder abgeholt. Also ich möchte jetzt da keiner angreifen bei Fox oder so. Aber
sicher, greift mich an.
Aber vielleicht sollten die ein bisschen überdenken, was machen. Und was aber wirklich rauskommt, die Kollektionen, da sehe ich nicht viel Unterschied. Es kommt halt immer wieder diese Neonfarben, einfach weil es irgendwie auffällt. Und sonst ist alles ja echt langweilig, finde ich. Loose Riders gibt es, die machen arge Sachen.
Ja, aber Loose Riders, das Gewand, glaube ich, wird auch von Kindern produziert. Irgendwo in Bangladesch.
Ja, ist jetzt von der Qualität her nicht so der Banger. Ja.
Nein, also ich glaube, der ist wirklich der billigsten Bitman, ich kenne jetzt ihn. Also, ich will da keinen anprangern, aber ich tue, was ich will. Ich glaube, dass das wirklich zu billigsten Konditionen gemacht wird.
Ja, ich glaube, das
ist. Darum sind ja auch viele Rider weggegangen, tatsächlich, weil es einfach, das ist einfach massiv Profitmaximierung ja. Halt. Und ich glaube, also ich glaube nach wie vor ist Gewand ein gutes Geschäftsmodell, richtig abzusackeln. Und darum finde ich es echt cool und spannend, dass du da trotz dieser eigentlich fast Überfüllung von dem Markt
ja.
und großer Marken, dass du da trotzdem sagst, hey, es muss irgendwie anders gehen. Und wie findest du da so Marken wie Nine Yard zum Beispiel? Weil der Fabio und seine Leute, das betreiben, versuchen ja jetzt irgendwie so quasi Streetwear und Riding Gear
zu verbinden
und irgendwie cool zu machen. Wie ist da dein, wie siehst du sowas? Weil das hat es auch bis jetzt eigentlich noch nicht gegeben, so in die Richtung.
Ja, nein, das ist ja ein gewisser Teil von da, wo meine Idee auch dabei ist, dass man halt Elemente aus der Street Fashion mit einbindet, einfach weil es meistens cool ausschaut. Und ich glaube, nein, ja, setzt das auch recht gut um. Aber ist einfach nicht die gleiche Zielgruppe, die ich haben möchte. Es ist halt immer nur sehr auf standardmäßige Farben und ich habe mir jetzt noch keine 900 Hosen bestellt, muss ich sagen. Oder habe mir die genau angeschaut. Naja, da kann ich jetzt nicht genau dazu sagen, was mir da jetzt nicht gefällt oder so. Ich kriege nur immer die Werbung auf Instagram von einer Riding Pants, die was so ausschaut wie eine Jeans, aber das werde ich halt auch nicht. Ich glaube, das ist für Trialbiker oder so, ist das echt geil. Wenn sie in der Street umfahren, aber ja, ich bin jetzt nicht der maximale Fan von die Sachen und ja, finde es aber grundsätzlich.
Welche Zielgruppen cool. Willst du ansprechen?
Leute, denen Nachhaltigkeit und hohe Qualität wichtig ist, vielleicht da ein bisschen, also ich, vielleicht liegt es nur, ich mache keine Kindergrößen, weil ich einfach sowas vermeiden möchte. Ich möchte nicht, dass Leute, wie sagt man das? Ich komme nicht mit der Reichweite von Fabio vergleichen. Aber ich sage es jetzt beim Fabio, glaube ich, kaufen mehr Kinder diese Sachen. Ich habe noch keinen.
Bei Sick oder bei Sick wahrscheinlich. Ja, bei Nine Yard eher, glaube ich, nicht.
Ja, Nine Yard habe ich generell noch nicht so viele gesehen. Aber ich möchte einfach Leute haben, die was. Ja, die was auch in so. In der Street-Fashion-Szene vielleicht ein bisschen unterwegs sind, also die was Rad fahren und Mode nebenbei recht cool finden, dabei nur ein bisschen auf Nachhaltigkeit schauen, denen was wichtig ist, dass eine gute Qualität in der Hand haben und halt cool ausschauen wollen und vielleicht nicht jetzt ja neue Fox-Hosen kaufen wollen, weil es gerissen ist oder ja, nicht jetzt ja wieder die gleiche Farbe kaufen
wollen. Fuchs wird uns verklagen auf dem Podcast.
Ja, oder irgendeine Hosen ist ja wurscht. Ja.
Ja. Was sind die nächsten Schritte? Geld zum Finden und produzieren lassen und verkaufen. Genau, ja.
Also wir stehen eigentlich in die
Startlöcher.
In die Startlöcher fast. Ja, es gibt vielleicht noch ein paar leichte Änderungen. Also ich kriege jetzt, nur die finalen Farben eben und da werde ich mir dann anschauen, ob das alles passt und dann liegt das quasi in der Produktion startbereit und
theoretisch, ich höre jetzt den Podcast, denkt man, hey, cooler Typ, ich möchte wissen, wie das Zeug ausschaut, wo kann ich das anschauen, kann ich das schon mal anschauen?
Ja, also wir haben Instagram-Seiten, da wo Bilder von unseren ersten Prototypen sind. Ich habe jetzt den zweiten Prototypen in dem neuen Video von Raw an, das was noch nicht raus ist, das kommt noch.
Wann kommt das?
Bald. Also, ja, ich glaube, der Name ist Fallen Leaves. Und ja, das wird bald einmal rauskommen. Aber es gibt schon ein Bild auf meinem Instagram mit dem. Da habe ich eigentlich auch schon recht gute Resonanz dafür gekriegt. Also.
Unter ja. Kilian Poole.
Kilian Poole und Stephen Speed.
Okay, ja.
Und es, also, und auf der Instagram-Seite von Stephen Speed gibt es einen Link zu unserer Umfrage, wo wir quasi Leute befragt haben, wie viel sie bereit waren, für nachhaltige Bike-Mode auszugeben. Und da gibt es vielleicht einen kleinen Sneak Peek auf die ersten Sachen auch schon.
Also, macht's mit, schaut euch das an, falls euch das interessiert. Und ja, wie war am meisten geholfen eigentlich, wenn du da Feedback kriegst? Wenn du jetzt eigentlich theoretisch ein Private Message kriegst und da sagt, hey, ich würde gern, falls das rauskommt oder wenn es rauskommt, so ein Panier kaufen. So, Hosen, Jersey. War da mit dem geholfen eigentlich? Wenn man gar nicht so einen Aufruf
startet und sagt, hey. Auf jeden Fall. Nein, also ich habe ja schon. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten gekriegt, so, und jetzt kommen immer noch ein paar Nachrichten rein. Und es tut ja immer dann weh zum Sagen. Ja.
Es ist noch nicht
da. Ja, es dauert noch. Aber ja, sowas motiviert mich halt dann auch wieder. Aber ja, sicher hilft es mir. Und auch wenn Leute reinschreiben, das und das vielleicht noch. Oder wenn das und das dabei ist, wird es für mich noch attraktiver werden. So, das sind halt immer. Also, ich bin stetig dabei, dass man die Sachen verbessern kann. Auch wenn es noch nicht einmal so gibt. Aber. Ja, ich möchte einfach das beste Produkt für die Rider da draußen machen. Und da bin ich ja nicht gescheut, Kritik entgegenzunehmen und auch auf Wünsche einzugehen, was man kann. Das mache ich vor allem mit Jakob und mit Marco, mit Luca, die was quasi schon im Team sind. Und ja, mit denen bin ich ja im Austausch, was, oder waren wir auch schon, und hole mir da auch die Sachen von einer ein, was sie für wichtig halten, weil es halt einfach mir wichtig ist.
Mhm.
So gut wie es geht, also ein gutes Produkt wie es geht, für die Leute aussehen zum Hauen.
Was steht die Saison an?
Die Saison steht noch viel Filmen an und viel Rennen fahren. Also ich fahre den ganzen Europacup mit, außer Lenzerheide. Weil da haben sie es wieder hingekriegt, dass die österreichische Meisterschaft im gleichen Wochenende ist, die
Häuseln.
Ja. Ja, und die, also österreichische Meisterschaft hat Stammtermin, deswegen müssen wir da hinfahren. Und ja, sonst bin ich auf jeden Europacup und eventuell schaut auch der andere, ein oder andere Weltcup mit einer. Schauen wir mal.
Wie geht's dir da als Privateer? Ich meine, du musst selber schrauben, musst selber hinfahren, musst du selber kochen.
Schrauben muss ich zum meistens nicht, letztes Jahr schon manchmal, aber ich kenne meistens alte Kollegen, die was beim Rennen sind, die was halt eine Mechaniker mit haben, eventuell, wo man sie dazu haben kann. Und ja, dieses Jahr habe ich einen Mechaniker dabei, beziehungsweise sind wir wieder mit einem Team unterwegs. Und ja, da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich bin eine komplette Schraubniete, ich kann, ja. Ich kann gar nichts. Und ja, also ich bin echt froh, wenn ich mein Fahrwerk vorwegs einstelle und dass mir alles wisst, das ist halt davor.
Shoutouts to Styrian Flo.
Ja.
Der hilft mir auch.
Walter ist der beste Mann.
Wirklich.
Gestern Walter, wenn es was braucht. So.
Nein, und echt, das muss jetzt wirklich Werbung, unbezahlte Werbung. Der Wall ist der einzige. Jeden, den ich meine Federzeit gegeben habe. Du kriegst es zurück, fährst zweimal und auf einmal zerreißt es einen Dämpfer oder ist irgendwas hin. Und der Walter macht das echt so, dass pfeift und du erzählst dann, was du machen möchtest,
ja.
Und auf einmal hast du es wieder. Dann erzähl ich dir ganz stolz, dass du mit dem Fahrwerk jetzt von einem Hochhaus hupfen kannst. Das ist so sehr Standard aus.
Ja, na, also viel Rennen fahren und das größte Ziel ist sowieso immer, dass ich so viel Spaß habe, wie es geht. Also ich bin meistens mit meinem Kompagnon Enrico unterwegs und der ist mein bester Supporter eigentlich, würde ich sagen, was vor allem die Richtung dieses Speed angeht. Deswegen habe ich auch immer die Prototypen an, weil wir sind halt im ständigen Austausch und ja, mit allen meinen Freunden, die was Rall fahren und generell mit allen Leuten, die was mit mir sind, Spaß zu haben und viel Rall fahren, viel Sachen erleben, reisen und das alles verbinden und Videos machen drüber. Genau.
Deine Family ist involviert in diesen, oder eigentlich seid ihr alle, das ist eigentlich ein Familienprojekt, kannst du fast sagen, oder? Seid ihr so involviert in diesen Vogelsanghof?
Ja.
Kannst du mal erklären, kurz und bündig, was das ist.
Ja, also ich muss sagen, meine Mama und meine Schwester machen das hauptsächlich, weil ich halt auch in Wien hause zurzeit. Aber ja, die betreiben dort einen Demeter-Bauernhof. Also ich sage immer für Leute, die es nicht kennen, ist eine Stufe über Bio. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Definition ist. Aber ja, es gibt dort von Garten bis Tiere. Und wir sind halt kein klassischer Bauernhof, also der in Form von der, wo es Milchkühe haben und so Sachen, sondern ja, uns geht es halt um viel um Nachhaltigkeit. Es gibt sehr spezielle Regeln in dem Bereich Demeter, was man einhalten muss.
Extreme Regeln, ja. Fast, gell?
Ja, ist echt schon teilweise.
Ist wieder fast übertrieben, ja. Was du alles machen musst.
Ja. Für das, was du auskriegst, auf jeden Fall. Und ja, also wir. Es wird da draußen mit alten Leuten gearbeitet, es gibt Kinderbetreuungen und ja, Schule am Bauernhof zum Beispiel, weil wir halt auch wichtig finden, dass vor allem Kinder im jungen Alter viel in Berührung mit Tieren sind, weil ich glaube, dass das viel für den Umgang mit allen Lebewesen nachher viel bringt, wenn man das als Kind einfach lernt, wie man mit sowas umgeht.
Wie geht man mit der aggressiven Gans bei euch?
Ja, der Martin, der ist ja. Wenn es mit dem auch richtig umgeht, ist er auch. Ist auch nett, aber der ist halt unser Beschützling. Ich weiß
auch nicht. Der, der Martin, die Hund. Gans.
Ja. Der Most ist ein bisschen ein ungut, aber dafür passt er gut auf. Ja.
Wir haben in unserem Headquarter bei Full House haben wir, haben Paten wir das Patenbild.
Ja.
Wir sind Paten von der Gans, der ja, genau. Marvin ein paar Mal angefallen hat.
Ja. Aber er meint es nicht besser, glaube ich.
Nein. Ich fahre nah genau ab und zu.
Nein, und wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, man kann Pate von Tieren bei uns werden, man kann das Ganze unterstützen. Und ja, ist einfach ein Platz mit viel guter Energie auch und kannst du dir selber.
Ja, wir haben schon
vielleicht einige Erfahrungen Zeit teilen, dort. Wo du dort warst.
Wir haben sehr dubiosen Film dort trat und haben da sehr gute Zeit gehabt und ja. Waren sehr begeistert, wie da, ja, wie da die Stimmung halt und wie der Vibe ist. Ich war schockiert, dass das Ganze eigentlich, du hilfst aus, aber dass das eigentlich alles deine Mom und deine Schwester managen und schupfen, weil das ja wirklich eigentlich unglaublich viel Arbeit ist.
Ja.
Das alles zum Instandhalten und dann machen sie da diesen Markt und Christkindl. Mhm. Geschichten und Schule und Kindergarten oder Kindergarten auch?
Kindergarten nicht mehr. Es war früher ein Kindergarten draußen, da bin ich auch selber hingegangen. Aber es begrenzt sich jetzt auf die Kinderbetreuung, also nach der Schule im Nachmittag und eben Schule am Bahnhof, wo Projekte mit Schulen umgesetzt werden.
Na, ich finde das eine extrem schöne Sache einfach. Eben, wenn du die Möglichkeit hast für Kinder oder für deine Kinder, dass die da herumtanzen und vom Martin angefallen werden.
Ja.
Aber im Endeffekt, so schön die Sache ist, es ist ja nicht ganz leicht da.
Nein.
Für euch, gell?
Finde ich nicht,
nein. Die Nachbarn sind ja da, einige Nachbarn sind ja da sehr gewillt, Steine in den Weg zu werfen.
Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes teilweise, kann man fast sagen. Ja. Ja, es ist ein bisschen. Also es ist halt einfach, wie man drüber geht, haben schon in Lehrgang ist halt so eine richtige Neidgesellschaft und auch wenn man eigentlich nicht so viel los ist da oben, ja, finden die es anscheinend relativ viel interessant und stört das, was da passiert. Und ja, da wird anscheinend auch regelmäßig was dagegen unternommen und ist schade,
dass das geht so ja ist. Wirklich weit teilweise, ja. Was da alles passiert. Ich weiß nicht, ob man da ein Beispiel jetzt nennen kann oder nicht, aber wie ich das erfahren habe, habe ich mir echt so gedacht, oha, das ist echt, also da wird wirklich mit allen Mitteln und Drohungen und was der Teufel was eigentlich gewerkt, dass man eine gute Sache, wie das ist, wegbringt.
Ja, ich frage mich halt echt immer, ob die Leute sich einmal angeschaut haben, was wir wirklich da oben machen. Oder ja. Also irgendwas muss sein, was.
Ja, woher kommt dieser Hass?
Ich glaube einfach, weil wir was anderes machen, weil wir kein typischer
Demeter-Bauernhof sind.
Ja, es gibt ja keinen anderen Demeterhof in Lehrgang.
Oder? Ja,
kein typischer Bauernhof. Es gibt auch wenig Biobauern in Lehrgang. Also es ist. Ich glaube, dass es einfach die Leute stört, dass man was anderes macht. und kein klassischer Bauer ist und ja. Und vor allem, dass meine Mama halt eventuell das allein macht und sie eine Frau ist oder mit meiner Schwester. Und ja, vielleicht ist da die ein oder andere Männerseele gekränkt und ja, ich weiß auch nicht. Und die müssen sie halt dann ausspielen und ja, ist halt einfach ein schwieriges Thema. Ich möchte echt keine genauen Sachen sagen, weil da auch gerichtlich viel passiert. Hoffentlich bald einmal. Aber ja. Schade, dass manche Menschen so draußen sind in einem Leben und andere Leute nichts lassen können.
Aber solange das eigentlich jetzt nicht, solange das hinhaut, werden sich der Schwester und der Mann dafür einsetzen, dass da Kinder einen Platz finden. Man, sie wollen auch alte Leute zusammenbringen,
Ja,
oder?
genau. Also es geht um das halt, das Altersheim ist zweimal in der Woche da ausgegangen, glaube ich, im Sommer. Oder war letztes Jahr zumindest ein paar Mal so. Und dass man da einfach die jungen und alten Leute wieder zusammenbringt, weil ich finde, das ist so interessant, was alte Leute zum Sagen haben, was man davon lernen kann. Und auf der anderen Seite freuen sich halt die älteren Leute, wenn sie wieder mal mit jungen Leuten was zum Tun haben und einfach was zum Reden haben. Und da wird gemeinsam musiziert, irgendwelche Spiele werden gespielt. Und es geht einfach darum, dass man sich austauscht. Und ich glaube, man kann richtig viel von dem einen oder anderen alten Pinzgauer mitnehmen. Oder generell von jedem, von jeder
Naja,
alten
Pinzgauer, ja,
Seele.
sind schon besonders, da kann man viel mitnehmen. Die Bauernweisheit.
Ja.
Aber wir waren letztes Jahr in Champéry. Du hast dann GoPro-Run gemacht. So jetzt ein smoother Übergang von der
Ja.
Bahn auf, von den alten Leuten auf. Und du hast mir das gerade früher gezeigt, der hat knapp 1 Million Aufrufe.
Ja, ist echt verrückt.
Was glaubst du, hat das ausgemacht, dass das Video so steil gegangen ist?
Ich glaube, weil es so schnell ausschaut. Es kommentieren so viel, ob das schneller gemacht worden ist. Aber der Jonas hat einfach die gestörtesten GoPro-Settings, glaube ich, die es gibt. Und ich habe mir auch am Anfang gedacht, Alter, das schaut so gestört schnell aus. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum das so viel Aufmerksamkeit kriegt. Also, natürlich freuen wir uns vollgas drüber, aber ja, ich kann es mir auch nicht ganz erklären.
Das war ein wildes Wochenende. Hey.
Ja.
So angefangen hat es, dass uns der Ronin, also es war diese Raw Days, Raw, nein, Raw Summit, der Ronin Wallis ist ein Engländer, der sich dort nach Champéry verzogen hat. Ist, glaube ich, irgendwie so ein Hacker und Computermann.
Ich weiß gar nicht, was er. Das habe ich
Ja,
nicht
also er
gefragt.
ist ein IT-Spezialist.
Okay.
Aber ich glaube, in seiner Freizeit tut er echt gern irgendwo
Orgeralfahrer
rein. Und der Orgeralfahrer, und der ist ein Hügel, und man Champéry, man kennt es vielleicht von diesem legendären World Cup Run
Danny
von
Hart.
Danny Hart,
Ja.
wo der Rob Warner so schreit. Und für mich war das das erste Mal, dass ich dort hingefahren bin, und dann habe ich mir gedacht, der passt, hängst du an den Local.
Ja.
Ja, und das ist, du machst in einer Kurve, wie viele Höhenmeter machst du? 10 Höhenmeter?
Es ist echt gestört. Das kann man sich, also man kann sich nicht vorstellen, wenn man nur Sachen aus Österreich oder so kennt. Also ich bin echt, also das Ärgste für mich war, dass so steil ist, dass du eigentlich die ganze Zeit auf der Bremse sein musst. Und du bist es nicht gewöhnt von uns. Bei uns kannst du mal.
Nein, unsere Unterarme sind das nicht gewohnt. Du kannst mit 10 Sekunden die Bremsen offen, ja, vielleicht nicht 10 Sekunden, aber schon
Aber
lang.
ja.
Und dort.
Also du kannst auch wenigstens deinen Finger einmal kurz wegnehmen von der Bremsen. Aber ich habe fast einen Krampf gekriegt in die Finger. Ich war echt. Das war verrückt. Und die lachen die halt dort aus, weil.
Ja, und
Das
das
ist normal.
andere, was verrückt ist, diese Kurven sind, also diese Steilkurven sind fast überhängend.
Ja.
Da kannst du dich einnageln. 300 offene Hüften.
Der habe ich letztens im Podcast mit der Moni ausgedrückt, glaube ich, oder?
Ja.
Ja. Ich bin echt ein offener Hüftenmensch. Also ich hucke mich immer irgendwie hin, weil.
Ich glaube, das macht deinen Style aus.
Kann sein.
Lukas Schäfer hat auch so offene Hüften.
Ja.
Ich
Immer
bin
beweglich
komplett
bleiben. Also ich
zu.
muss mich echt jede fünf Minuten mindestens muss ich mich irgendwie umpositionieren
Umsitzen.
beim Hucken.
Das war mein Schapperie, gell? Jedenfalls sind wir dann mit dem Ronin gefahren.
Ja.
Und der Typ hängt auf dem Radl drauf, der reitet das wie so eine fette Wellen, gell?
Ja, ist echt so.
Und ja, und dann hat es eh angefangen, dass sie nach der Reihe, weil jeder irgendwie miert worden ist,
Das ist ja angeschalten.
Vollgas. Wird der Kollege geheißen, der Max,
Der
der
Max
da,
umschalten.
der ist wie eine Puppe durch den Wald geflogen, der ist bei einer Kurve einfach drüber und das glaube ich auch 15, 20 Höhenmeter, so wie so ein Tomahawk durch den Wald getaumelt.
Und Rall neben mir.
Und dann ist nichts passiert.
Zum Glück, ja. Das war dann eh noch die nächste Geschichte, weil ich habe mit ihm weiterfahren müssen nach Châtel. Weil meine zwei Freunde sind ja schon weitergefahren davor. Und dann ist er im Krankenhaus gelegen. Und dann war es halt so eine Sache, ob ich jetzt noch irgendwie weiterkomme oder nicht. Und ja, aber wir haben dann einen netten Abend gehabt, glaube ich.
Das war super, ja. Hey, was, du bist jetzt auch schon viel verschiedene Radl gefahren, ich möchte mal von dir das hören. Was macht das Jalla für dich aus, weil du gesagt hast, hey, das ist irgendwie so dein Radl.
Mhm.
Was hat das ausgemacht? Oder was ist da das Feeling, was das ausmacht für dich?
Erstens mal finde ich das so geil, dass kein Schnickschnack kein großartiger ist. Es ist einfach so einfach, es schaut so clean aus, obwohl es nicht clean sein müsste. So. Also die ganzen Leitungen sind draußen verlegt, du musst nirgendwo irgendwo sinnlos was durchfallen. Ja, und ich habe mich auf das Rad aufgesetzt und es hat funktioniert, es hat gefunkt. Und ich weiß nicht, vor allem in die Kurven, ich habe mich noch nie so gut in Kurven gefühlt.
Ich finde es auch wild, wie es abbremst. Das finde ich so zart.
Generell, wie es arbeitet. Ich habe keinen Plan von Geometrie und was da und da jetzt anders ist. Ich weiß einfach nur, dass ich es komplett geil zum Fahren finde und das für mich passt. Und ja, deswegen feiere ich das auch generell, das mit Raw. Ich bin ein Riesenfan und generell von den ganzen Leuten, die was dort sind. Und ja, es ist wie so eine heimliche Familie auch ein bisschen.
Ein bisschen ähnliches Prinzip wie bei dir, vor Riders, bei Riders. Ja, weil der Ruben fix. Selber ist ja echt da. Man, der ist an dem Wochenende nicht gefahren. Oder ich sag, doch, ja, ist doch schon gefahren. Aber der Typ ist ja, der ist absolut schnell am Weg.
Ja, und ich glaube, dass das so ein bisschen ein Key ist, einfach auch. Weil, wie soll man sowas, ein gutes Produkt hinhauen, wenn man eigentlich keinen Plan davor hat, das selber nicht betreibt irgendwie.
Der Dan, der, wo wir da in der Wohnung dann gekocht haben, der wohnt ja mit seiner Frau in Champery. Ja. Und wie dann der Rose Summit quasi da in Champery vorbei war, haben wir dann ein bisschen gefilmt dort. Und dann sind wir aber nur so einen Trail irgendwo in der Schweiz, also in der Nähe, 20, 30 Minuten von dort weggefahren. Und dann waren wir da auch fertig mit Filmen und dann hat er gesagt, hey, ja, fahr mit dem, also hat der Ruben zu Dan gesagt, fahr mit Stevie nur diese eine Strecke und es hat voll geregnet und er hat gesagt, macht keine Chicken Lines. Und ich bin dann einfach nachgefahren auf blind und dumm und hey, die haben mich da, also wirklich, da war ich dann so, dass ich fast ein bisschen wütend war, dass ich mir gedacht habe, hey, die Hund trauen mir da Sachen zu, gell? Okay, ja, dieser Teamfahrer, der muss das schon irgendwie können.
Ja.
Aber die haben mir da Sachen abgeschickt, hey, wo ich mir echt so gedacht habe, das war eigentlich ein bisschen fahrlässig, dass du, wenn blind über solche Sachen ziehst. Und dann ist das halt der zweite Ingenieur von dem Radl und der Hund fährt auch, also die ist echt faszinierend.
Ja.
Und jetzt war ich in Heidelberg, bevor es mir da mit der Schulter geholt hat, war ich in Heidelberg mit Jonas.
Ja, da wollte ich auch noch. Ich habe mit Jonas auch schon geredet. Ja.
Und dann sind wir vorn gegangen und sie haben einen Lageristen, einen Jo. Der ist, weiß nicht, 22 Jo heißt der, Joe. Und wir sind nur dem Typen nachgefahren. Ja. Der Hund gibt Gas mit dem Radl. Ja. Auch was du denkst, hey, Mann, normal fährst du mit der Ameisen und dem Stapler mal da. Ja, jeder in der Firma hat irgendwie dieses Fahrradgehen, aber ich glaube, so sucht er seine Leute aus.
Also wenn wir richtig, richtig cool, gute Geschichte, was die machen.
Du passt auf das Radl wie die Faust aufs Auge.
Ja, ich hoffe es doch. Also, ist eigentlich ein bisschen also Zufall. Weiß nicht, aber eine interessante Geschichte gewesen, wie das zustande gekommen ist. Durch den Trailer vor dem Radl eigentlich bei uns im Hof.
Mhm, stimmt, ja. Der ist näher. Nein, davor schon. Davor wurde es schon geteasert. Mit dir.
Schon?
Ja, da haben wir schon einmal geredet. Ich glaube, dass das Video erst danach draht worden ist, weil da ist ja schon lang festgestanden, dass das Radl kommen wird. Oder war das unmittelbar?
Ich glaube, das war ziemlich zeitgleich. Weil du das halt dann, weil das halt bei uns war und du das dann so weitergeben können hast, glaube ich.
Also wenn ihr euch den Film Jalla auf YouTube anschaut, der ist vielleicht ein bisschen verstörend für den einen oder anderen, aber das haben wir am Vogelsanghof gefilmt. Danke nochmal echt für alles, was da passiert ist von eurer Seite aus.
Ja, immer wieder gerne.
Und ja, schaut euch das an. Lasst euch verzaubern oder verwirren. Hey, lieber Kilian, hast du noch was zum Sagen? Ich weiß nicht, was ich noch fragen soll. Haben wir ein Thema, über was wir noch reden können?
Nein, ich glaube, es gab noch viele Sachen, über die wir reden könnten, aber.
Kommst du einfach wieder vorbei?
Ja, schauen wir mal.
Hey, wie findet ihr jetzt nochmal? Kilian Buhl, B-U-H-L.
Weiches B-U-H-L, genau.
Weiches B, okay. Und Steezen Speed auf Instagram.
Genau, ja.
Und falls ihr da ja, euch angesprochen fühlt mit Mode etc., schreibt es einmal DM, meldet es durch.
Wenn ihr zu viel Kohle habt, meldet es euch bei mir.
Kriegt es einen Businessplan.
Nein.
Suchst du noch einen Investor? Also du suchst nur aktiv nach einem Investor, der da ja. Geld gibt, dass du die erste Charge produzieren lassen kannst.
Ja. Also ich würde auf jeden Fall nicht Nein sagen.
Passt also. Mötz euch. In diesem Sinne, hey, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Extra echt aus Wien gekommen.
Ja, extra. Ich war auf der Durchreise, aber ja, war recht spontan. Gestern kurz geredet. Aber ja, ich habe sehr enjoyed. Vielen Dank.
Gern.
Macht es gut.
Danke. Danke fürs Zuhören. Pfiat euch, ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.
Den Sessel fest. Ja.